Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in unserer Kirchenpflege herrscht große Betroffenheit darüber, dass wir im letzten Jahr ein Rekordhoch an Kirchenaustritten zu verzeichnen hatten. In aller Deutlichkeit möchte ich deshalb unsere große Einigkeit im Umgang mit dieser Angelegenheit betonen. Wir stehen zusammen, sprechen uns geschlossen dafür aus, die Sorgen unserer Mitglieder ernst zu nehmen. Es sind jetzt gemeinsame Entscheidungen zu treffen, die den aktuellen Bedürfnissen, vor allem der kleinen Leute, besser gerecht werden. Wir müssen die Leitplanken unseres Handelns neu ausrichten, denn es gibt nun einmal nichts an der Tatsache zu beschönigen, dass wir unser Profil neu schärfen müssen, um authentisch und zukunftsfähig zu bleiben. Angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen gilt es, zukünftigen Schaden abzuwenden und eine zeitgemäße Strategie zu entwickeln, die einen nachhaltigen Fortschritt gewährleistet. Na, liebe Gemeinde, hört ihr noch zu oder habe ich euch bereits nach den ersten Sätzen erfolgreich abgehängt? Ja, so tönt leeres Gerede. Viele Worte, nichts dahinter, hohle Phrasen, Worte ohne Bedeutung und ohne Wirkung, Worte ohne Leben. Die Formulierungen, die ich gerade benutzt habe, sind von Pressesprechern, Politikerinnen und Wirtschaftsleuten abgeschaut. Und diese Worte werden immer dann benutzt, wenn Statements zu brisanten Themen abgegeben werden müssen. Wir fordern eine rückhaltlose Aufklärung, wäre ein weiteres Beispiel. Mit derartigen Sätzen ist man immer auf der sicheren Seite, weil es keinen Widerspruch geben kann. Eine Aussage ohne Botschaft kann einfach niemand widersprechen. Aber es kommt nichts bei meinem Gegenüber an, weil es weder anschaulich noch konkret ist. Das ist in etwa so, als würden wir unseren Kindern auf die Frage, warum sie ausgerechnet heute ihre Zähne putzen müssen, erklären, weil das einen nachhaltigen Fortschritt gewährleistet. Stattdessen sollten wir ihnen lieber klipp und klar sagen, dass sie sonst in ein paar Jahren keine Zähne mehr im Mund haben und nur noch Brei essen können. Das, was in der Politik und in der Wirtschaft zum rhetorischen Handwerkszeug gehört, das beinhaltet für den Glauben oder für uns als Gemeinde eine Falle. Wenn wir Gottes Wort zerreden, es relativieren, verallgemeinern, in Frage stellen, weichspülen, bis auch diese Worte kraftlos und tot wirken. Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Hauptsache, alle sind glücklich und niemand fühlt sich unnötig belästigt. Eine derartige Verwässerung wird Gottes Wort nicht gerecht, mahnt der Verfasser des Hebräerbriefes. Denn Gottes Worte sind nun einmal kein Gerede und keine toten Phrasen. Ich lese als Grundlage für die Predigt einen Ausschnitt aus dem Hebräerbrief im 4. Kapitel. Denn lebendig ist das Wort Gottes, wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt hindurch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Mark und Bein und urteilt über Regungen und Gedanken des Herzens. Und kein Geschöpf ist verborgen vor ihm, sondern alles ist nackt und bloß vor den Augen dessen, dem wir Red und Antwort zu stehen haben. Worte aus dem Hebräerbrief. Liebe Gemeinde, ich gebe zu, diese beiden Verse gehören nicht zu denen, die man auf Postkarten oder Plakate mit schönen Sonnenuntergängen oder lichtdurchfluteten Wäldern druckt, als Trost- und Ermutigungswort. Streng sind sie formuliert und scharf. Keiner soll denken, Gottes Wort lege sich einfach so wie ein dekorativer Zuckerguss auf den Kuchen unseres behaglichen Lebens. Keiner soll erwarten, er finde im Wort Gottes eine Art Schmusedecke, mit der er sich vor allen Unannehmlichkeiten dieses Lebens abschirmen könnte. Stattdessen bekommen wir ein recht unbequemes Bild präsentiert. Gottes Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Umgangssprachlich hat sich dieses Bild vom zweischneidigen Schwert sehr verändert. Der ursprüngliche Sinn ist bei uns heute eigentlich ins Gegenteil verkehrt. Aus zwei scharfen Seiten, oben und unten, von alters her war das ein Zeichen für ein Symbol für Recht und Gerechtigkeit. Aus zwei scharfen Seiten ist die Zwiespältigkeit geworden, ein einerseits und andererseits. Zweischneidig heißt heute, nicht genau zu wissen, wie es ausgeht. Oh, das ist eine zweischneidige Sache. Es könnte sich auch gegen uns kehren. Wir können da nicht alle Folgen abschätzen. Ein Panorama von Vermutungen und Abwägungen tut sich da auf mit dem Tenor, alles ist offen, passt eigentlich ganz gut zu meinen Eingangsworten, die ich vorhin benutzt habe. Direkt und eindeutig ist dagegen der Brief an die Hebräer, dass es keine Zweifel gibt, keine Unsicherheit, keine Vorsicht. Das mutet uns ein Stück weit an wie aus einer anderen Welt, woher Gottes Wort aber ja auch kommt. Wenn in diesem Zusammenhang, im Zusammenhang mit Gottes Wort, vom zweischneidigen Schwert die Rede ist, da bleibt eben nichts offen. Dieser Begriff vom Schwert in Verbindung mit Gottes Wort mag uns vielleicht abstoßen, weil Bilder der Gewalt in uns wachgerufen werden, zumal gerade in der heutigen Zeit von Fundamentalisten jeder Glaubensrichtung Gewalt wieder religiös motiviert und gerechtfertigt wird, um die Bösen zu bestrafen. Aber dafür lässt sich Gott nicht einspannen. Er kämpft nicht gegen die Bösen, Gott kämpft gegen das Böse. Und deshalb denken wir vielleicht an dieser Stelle besser an das Skalpell einer Chirurgin, die uns von schädlichen Auswüchsen befreit. Das tut weh, aber es ist ein heilsamer Schmerz. Das Wort Gottes ist schärfer als jedes Skalpell. Es dringt hindurch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Mark und Bein, und urteilt über Regungen und Gedanken des Herzens. Selbst so etwas Untrennbares wie Seele und Geist, Mark und Knochen, vermag Gottes Wort zu scheiden, wird darin gesagt. Und so erinnert der Verfasser des Hebräerbriefes daran, dass Gott der Gott des Lebens ist und dass Gott deshalb manchmal, wie eine gute Chirurgin das tut, etwas wegschneiden muss, herausoperieren, was einen Menschen sonst zu Tode bringen würde. Ein solcher Eingriff kann schmerzhaft sein und der Patient, die Patientin braucht vielleicht eine längere Erholungsphase. Doch es könnte sonst passieren, dass etwas in mir wächst und wuchert, was mein Leben und womöglich auch das Leben anderer beschädigt, wenn es nicht operativ entfernt wird. Es ist deshalb heilsam und nicht bedrohlich, dass niemand sich vor Gott verbergen kann, dass nackt und bloß alles offen liegt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schuldig sind, wie es im letzten Vers heißt. Es ist gut, wenn der Arzt den kleinen Knoten in der Brust, den Fleck auf der Lunge, den feinen Riss am Herzen schon früh erkennt und mit der Behandlung beginnt, bevor es uns so richtig schlecht geht. Und diese Vorstellung, die greift der Hebräerbrief auf. Gottes Wort nimmt uns auseinander, wie ein Skalpell das Gewebe zertrennt. Aber was ist damit gemeint? Was ist dieses Gottes Wort, Wort Gottes? Wenn wir von Gottes Mund oder von Gottes Wort reden, dann ist das ein Bild, eine Metapher, Bildersprache. Wort Gottes nennen wir die Art und Weise, wie Gott in unserer Welt zur Sprache kommt, wie er sich bemerkbar macht, wie er verständlich zum Ausdruck kommt. Da ist für uns Christen zuallererst Jesus von Nazareth. An vielen Stellen nennt die Bibel ihn, den Menschen, die Person, Wort Gottes. Durch ihn, durch Jesus, hat Gott auf einzigartige Weise sein großes Projekt öffentlich unter uns zur Sprache gebracht. Sein Leben, sein Sterben, seine Auferweckung, das ist die Sprache der Tatsachen, in der Gott sich den Menschen offenbart hat. Und darum kann die Bibel Jesus als Gottes Wort bezeichnen. Darüber hinaus kommt Gott auch durch die Heilige Schrift zu Wort, durch die Bibel. Allerdings nicht so, als hätte Gott jedes dieser Worte gesprochen und die biblischen Autoren hätten sie wie ein Diktat aufgeschrieben. Die einzelnen Abschnitte und Bücher der Bibel, die haben vielmehr einen langen und komplizierten Überlieferungsprozess durchgemacht, bis sie uns in der heutigen Form vorgelegen haben. Die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen. Die Bibel ist kein Diktat von Gott, nicht verbal inspiriert. Und dennoch gibt sich Gott uns in der Bibel zu erkennen, in dem, was die Bibel vom Leben und Glauben der Menschen erzählt, die Gottes Spuren gefolgt sind. Gott bringt sich auf diese Art und Weise durch die Bibel zur Sprache. Und so ist auch die Bibel im übertragenen Sinne Gottes Wort. Und last but not least, Gottes Wort wird überall hörbar, wo das Evangelium verkündigt wird. Überall dort, wo Menschen sich angesprochen fühlen von der frohen, von der freienden Botschaft, von der Versöhnung. Das kann ein Wort aus der Predigt sein, das mich berührt, das mich ergreift und bewegt, das in mir wirkt und weiterarbeitet. Das kann ein Wort aus einem Lied sein. Das kann ein Gespräch sein über den Glauben. Gottes Wort ist lebendig und kräftig. Es kann das Wort sein von jemandem, das mir zur Offenbarung wird, zu einem Stück Ewigkeit in dieser Zeit. Das Wort Gottes geht unter die Haut. Es bleibt nicht an der Oberfläche hängen. Das Wort Gottes geht in die Tiefe und legt in uns frei, was verborgen, verdrängt oder verdeckt war. Das Wort Gottes geht unserem Leben auf den Grund, bringt alles ans Licht. Und das kann womöglich schmerzhaft sein, wenn man uns die Masken vom Gesicht nimmt, hinter denen wir uns so gerne verbergen. Das Wort Gottes stellt uns die unangenehmsten Fragen nach dem wahren Gesicht unseres Lebens. Was hast du gemacht aus dem Leben, das ich dir geschenkt habe? Wo hast du deine Kräfte eingesetzt, die du mit auf den Weg bekommen hast? Welche Dinge hältst du hoch? Welche Ziele verfolgst du in deinem Leben? Auch, wo bist du schuldig geworden? Schuldig vor Gott, schuldig gegenüber anderen Menschen oder schuldig vor dir selbst? Die Wahrheit, mit der uns das Wort Gottes konfrontiert, die kann wehtun, wie die Schnitte eines Skalpells, das die Chirurgin führt, um an den Herd der Krankheit zu gelangen. Aber wie bei der Operation, so ist es eben auch mit dem Wort Gottes. Das Ziel ist die Besserung, ist die Heilung. Es geht ihm um unsere Gesundung an Leib und Seele. Die Chirurgin will ja dem Patienten keinen Schmerz bereiten. Der Schmerz wird durch den rettenden Eingriff als Nebenwirkung verursacht, zum Glück nur vorübergehend. Auch die Begegnung mit der Wahrheit über unser Leben kann wehtun, aber sie macht auch frei, frei von Illusionen über mein eigenes Leben, frei von falschen Rücksichten und unzutreffenden Erwartungen. Jesus sagt im Johannesevangelium: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Nein, gemütlich ist dieses Wort über Gottes richtendes Wort nicht. Wir wollen uns zumeist nicht gern die Wahrheit über unser eigenes Leben sagen lassen. Wir schauen viel lieber auf das Bild, das wir uns von uns selber gemacht haben. Leere Schuld, Sackgassen, davon ahnen wir oft etwas, aber wir getrauen uns gar nicht so recht, es uns einzugestehen und auch nicht gegenüber Gott. Wir decken uns im Alltag mit allerhand Aktivitäten zu und überspielen, was uns da tief im Innern belastet. Dabei liegt aber vor Gott unser Leben ohnehin da wie ein aufgeschlagenes Buch. Vor den himmlischen Mächten, da gibt es kein Versteckspiel. Vor Gott bleibt nichts verborgen, ist er doch der Einzige, dem wir letztlich Rechenschaft schuldig sind. In seinem Wort deckt er die Wahrheit auf, damit die Wahrheit uns frei macht. Und das Ziel ist nicht, uns damit klein zu halten. Früher hat man das gern in der Erziehung eingesetzt. Das, was die Eltern nicht gesehen haben, haben sie gesagt, aber du weißt schon, der liebe Gott sieht alles. So ist es nicht gemeint. Wir sollen nicht klein gehalten werden, sondern frei gemacht werden von Selbsttäuschung und Selbstbeschädigung. Das Wort richten bedeutet in der Bibel eben nicht hinrichten, so wie wir es heute oft verstehen, sondern aufrichten. Auch Gottes kritisches Wort dient dem Leben, ist Lebenswort. Und deshalb beginnt unser Text im Griechischen, in der Übersetzung leider nicht mehr, aber im Griechischen ist das allererste Wort, das dort steht, lebendig. Lebendig ist Gottes Wort. Das Leben hat das erste Wort. Das ist das Vorzeichen. Gottes Wort ist lebendig und Gottes Wort macht lebendig. Gottes Wort ist lebendig, weil Gott lebendig ist. Gott ist nicht irgendein abstraktes, höheres Wesen, das wir verehren. Weder ein Prinzip noch eine Formel, weder eine Idee noch eine Projektion. Nur weil Gott ein lebendiger Gott ist, kann auch Gottes Wort lebendig sein. Und nur ein Beispiel zum Schluss. Gottes Wort ist zum Beispiel darin lebendig, dass es uns in verschiedenen Situationen jeweils unterschiedlich anspricht. Denkt nur an den Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist mehr als nur ein Trostwort, das selbst im Sterben und im Tod noch Gültigkeit behält. Dieses Wort kann auch zu einem Protest werden gegenüber allen anderen Herrinnen und Herren, die mein Leben bestimmen wollen. Es kann aufrütteln, dass wir schon jetzt aktiv den Mangel unseres Lebens bekämpfen. Man kann diese Worte flüstern, man kann sie schreien, man kann sie singen, man kann sie zaghaft oder selbstbewusst aussprechen oder auch mit einem Fragezeichen. Aber immer berührt dieser Psalm 23 irgendeinen Lebensnerv in uns und weckt unsere Seele auf. So ist Gottes Wort nicht nur ein Wort, sondern immer ein Geschehen, ein Blick, eine Beziehung. Wir werden angesehen und angesprochen. Hören wir also hin. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der halte und bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.